Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Na, hallo, freue mich auch.
Du bist in Magdeburg geboren und du warst als Kind oder als Jugendlicher schon in einer Kinderschauspielschule in Adlershof. Wie kam es denn dazu?
Na, es gab beim Fernsehen der DDR eine Kinderbetreuerin. Also wenn dort mit Kindern gedreht wurde, dann musste ja immer jemand für die Kinder da sein, sich um die Kinder kümmern. Und die Jutta Lomas, so hieß sie, hat sich dann gedacht, na, die Kinder haben ja überhaupt keine Ahnung von Schauspielerei eigentlich. Also wie kann man denen das nahe bringen? Und hat dann so eine Art, ja, wie soll ich sagen, ich nenne es immer eine kleine Bonsai-Schule aufgemacht. Also das hieß, dass wir in Adlershof in einer Schule, hatte die immer einen Raum zur Verfügung jeden Montag, und da konnten wir hingehen, und dann hat sie mit uns so eine Art Szenen erarbeitet, so dass wir einfach mal durchprobiert haben, wie dieser Beruf eigentlich so ist. Also so ganz so kleine Schritte. Und da kamen dann immer Regisseure oder Regisseurinnen hin und haben sich dann Kinder ausgesucht für bestimmte Produktionen, die sie machen wollen. Und dann fiel irgendwann die Wahl auf mich. Und dann spielte ich meine erste Nebenrolle in Edward Albees Mein Garten mit tollen Kollegen damals noch. Und da habe ich Blut geleckt.
Und das war dann auch der Moment, wo du sagtest, ich werde doch nicht Gerichtsmediziner, sondern Schauspieler?
Ja, na, Pathologe wollte ich werden, ja, weil mein Vater hatte einen Freund, ein alter Studienfreund, die haben zusammen Medizin studiert. Mein Vater hat es nicht weitergemacht, weil der konnte immer kein Blut sehen. Das ist dann schwierig für Mediziner.
Schlecht für den Job, ja.
Und sein Freund, der hieß Dr. Herbert Grausam und war Gerichtsmediziner in Leipzig. Wir besuchten ihn oft und er nahm mich so, da war ich glaube ich 13, das erste Mal mit in die Pathologie und zeigte mir dort alles. Und ich fand das irre spannend. Ich fand das ganz toll und wollte das unbedingt werden. Ja, dann kam allerdings das andere da, dann habe ich nicht zur Schauspielschule gegangen, habe mich da beworben mit 16 und dann war klar, dass ich diesen Beruf machen werde.
Und zwar nicht bei irgendeiner, sondern an der Ernst Busch.
An der Ernst Busch, die berühmte Ernst Busch, ja.
Und bist auch direkt genommen worden.
Ich bin genommen worden, da war ich 16, wie gesagt. Das nannte man damals so den Babytest. Und da konnte man eben, wie gesagt, mit 16 hin, musste aber dann, die Voraussetzung war, dass man Abitur macht oder einen Beruf lernt. Und dann musste man halt noch zu dieser unsäglichen nationalen Volksarmee, in den Militärdienst. Nachdem ich bei der Armee war, drehte ich noch einen Film. Damals, der Staatsanwalt hat das Wort, wo man mal ein bisschen kritisch Geschichten erzählen durfte, ne, in diesem Rahmen wie Polizeiruf oder der Staatsanwalt hat das Wort. Und ging dann erstmal zur Schauspielschule, war dann dort 4 Jahre und das letzte Studienjahr war so, dass wir praktisch eine Art Praktikum machten an Theatern, und da hatten wir das Glück, unter Heiner Müller am Deutschen Theater zu arbeiten und sind dann auch da, 88 war glaube ich die Premiere irgendwie, und dann ging es so ein bisschen auf Reisen und dann waren wir das erste Mal, durften wir in den Westen und wir waren alle überrascht als Studenten, dass wir überhaupt mitfahren durften. Und dann ging unsere erste Reise nach Paris. Und das war wie als, ja, die kleinen Mäuse fliegen mal auf dem Mars.
Und hattest du da den realen Moment, wirklich zu überlegen, da zu bleiben?
Ja klar, den hatte man sehr oft. Aber wir waren ja zu 6 oder 7, wir waren 7 Jungs und dachten immer, dass wenn wir dort landen in Paris, dass man uns in Handschellen irgendwie zum Hotel führt und dann müssen wir dann mal warten, bis die Vorstellungen sind. Nein, aber man ließ uns da irgendwo raus und wir durften Paris erkunden. Und es hieß dann nur, ihr habt da und da dann zu sein, um die und die Zeit. Und so, dann rannten wir da durch Paris. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Wir kamen aus diesem grauen Ost-Berlin und waren in der Kultur Metropole schlechthin, Paris. Und das Erste, was wir taten, wir gingen tatsächlich in ein Café und bestellten dort alle möglichen Fruchtsäfte von Früchten, deren Namen wir noch nie gehört hatten. Kiwi, Mango, Papaya, all so ein Zeug, das hatten wir noch nie gehört. Und jeder probierte von dem Saft des anderen und das war ein absoluter Geschmacksfasching für uns. Das war irre. Und irgendwann liefen wir dann abends mal über den Champs-Élysées und diese Riesengeschäfte mit diesem Wahnsinnsangebot, und darf man ja nicht vergessen, wir hatten im Osten, gab es eine Käsetheke, da gab es 2 Sorten Käse, dann gab es an der Wursttheke 3, 4 Sorten Wurst, aber es gab 1 Sorte Salami, 1 Sorte Mortadella und das war's. Und dort hast du ja eine Auswahl, das haut einen eigentlich um. Und wir gingen dann zurück ins Theater und der wunderbare Kollege Michael Gwistek sagte dann, naja, das ist hier schon komisch, weil ihr habt das mehr verschiedene als alles andere. Und das war für mich so eine irre Definition. Und natürlich hat man immer so überlegt, was wäre, wenn wir jetzt hier bleiben? Und kam für uns immer, na gut, also wir haben keinen Abschluss, Geld haben wir auch nicht und dann haben wir unsere Familien drüben. Und das war das Entscheidende eigentlich. Ne? Also das Drübenbleiben ist das eine, aber die Schikane und dieser ganze Staatssicherheitswahn, den dann die Familien zu ertragen hätten, das, ich glaube, damit wäre ich nicht klargekommen. Das hätte ich nicht einfach so in Kauf nehmen können. Und deshalb gingen wir auch immer brav wieder zurück. Dann ging unsere nächste Reise nach Hamburg und dann war, das Schlimmste war eigentlich West-Berlin damals. Also wo man im Grunde nur durch einen Tunnel geht, dieser Tränenpalast damals, seinen Pass hochhält, wo man also ein Visum für ein paar Tage hatte, um dort am Theater zu spielen und dann wieder zurück. Und wir machten uns oft einen Spaß draus, dass wir einfach immer hin und her rannten, weil wir einfach nur diese blöden Gesichter der Grenzer sehen wollten, die sich natürlich fragten, was ist mit diesen Jungs da an Anfang 20, die können hier hin und her reisen, das kann doch nicht wahr sein. Aber das hat schon, das war schon heftig.
Dann kam ein Jahr später im Grunde genommen, nämlich 1989, die Wende. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn das vorher so ganz gut lief, dass du da oder ihr überhaupt erstmal so ein bisschen orientierungslos wart.
Ja, na, erstmal war es ja für mich sowieso, ich spielte ja damals in Karl-Marx-Stadt, also dem heutigen Chemnitz, noch Theater. Und damals war ja dieser Wahn, wo diese Demonstrationen waren und wo die Kampfgruppen auf die Leute einprügelten. Das haben wir ja alles noch live miterlebt. Und am Theater wurden ja dann immer so Resolutionen verlesen und Erlebnisberichte von Leuten, die in Gefangenschaft gerieten. Also das war erstmal ein Wahnsinnsumbruch, das Ganze. Und die Grenzöffnung bekam ich ja mit an so einem kleinen Fernseher zu Hause, wo ich immer die Antenne so nachrichten musste so und hörte dann von Schabowski diesen Spruch. Ich glaubte das gar nicht, fuhr dann wieder nach Chemnitz ans Theater und begriff dann erst, dass tatsächlich diese Grenze offen ist. Und dann natürlich kam die Orientierungslosigkeit. Also wir hatten keine Ahnung, was ist eine Agentur? Wie macht man das jetzt? Wo wendet man sich hin? Zu wem geht man? Wen wählt man da aus? Nach welchen Maßstäben sollte man gehen? Und ja, das war erstmal absolute Orientierungslosigkeit, auch was den Beruf betrifft. Es gab eine Zeit, wo ich gar nichts zu tun hatte, wo überhaupt nichts passierte. Also man kann ja nur auch nicht davon reden, dass alle wahnsinnig glücklich waren, dass jetzt so eine Flut von Schauspielern den Markt erobern will, ne? Da war eine richtig lange Flaute und das ging so weit, bis ich dann losgelassen habe und gesagt habe, gut, dann ist das eben nicht mein Beruf hier im Westen, sondern dann muss ich was anderes machen und habe mich dann an so einer Taxischule beworben, wollte dann Taxifahrer werden. Und siehe da, in dem Moment, wo ich dann wirklich losließ davon, kamen so die ersten Angebote rein.
Der Klassiker.
Ja, der Klassiker. Ne? Dann kam so die eine Geschichte, dann machte ich das erste Großstadtrevier in Hamburg. Dann kam eins zum anderen und irgendwann kam es dann halt zu diesem Casting bei Action Concept bei Hermann Johr. Mhm. Ja.
Parallel dazu bist du ja aber mit 20 zum ersten Mal Papa geworden.
Ja, das ist richtig.
Wenn ich jetzt nachrechne, ich weiß, es steht überall, du hast 7 Kinder von 6 verschiedenen Frauen. War das so eine Lebensplanung von dir, dass du sagtest, Hauptsache viele Kinder oder ist es einfach passiert?
Quatsch, man wollte eigentlich, natürlich wollte ich immer Familie haben und man hatte natürlich immer den Plan, man will es besser machen als die eigenen Eltern und so weiter und so fort. Und ja, so kam das. Also man hatte eben Beziehungen und ja, die Beziehungen zerbrachen dann leider. So war es nun mal. Also ist immer bewundernswert, wenn Menschen sich kennenlernen und ein Leben lang zusammenbleiben. Ja. Das war bei mir nicht so.
Wie funktioniert das? Trefft ihr euch so zu Familienfesten? Seid ihr da alle zusammen oder wie stellt man sich das vor?
Nein, wir hatten das ab und zu mal, dass das mal fast alle zusammen waren, aber das ist ja fast unmöglich. Also jeder geht ja da seinen eigenen Weg inzwischen. Die sind ja auch erwachsen inzwischen. Also
ja, aber wie habt ihr das früher gemacht? Zu Weihnachten zum Beispiel? Das sind ja so Feste.
Da bin ich dann teilweise rumgereist, ja.
Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwie als Vater dann auch Schuldgefühle hat, weil man sagt, nee, so habe ich es mir eigentlich auch nicht vorgestellt.
Natürlich hat man die. Also keiner geht raus und plant, ich mache jetzt ganz viele Kinder und überlasst die dann ihrem Schicksal. Das ist ja klar. Also natürlich hat man Schuldgefühle. Das ist doch ganz normal. Also aber ich glaube, das ist generell so ein Ding. Es gibt keine perfekten Eltern. Es gibt keine perfekten Mütter. Es gibt keine perfekten Väter. Und so bin ich auch nicht perfekt.
Du bist ja auch zum Yoga gekommen. War das so die Zeit, wo du gesagt hast, so ein bisschen mehr ja, Selbstfindung? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin?
Es hatte generell was mit meiner Lebenseinstellung zu tun. Es gibt ja, also mein Gott, Künstler oder auch ich als Schauspieler, ich habe Zweifel immer wieder. Die muss man man auch haben, das ist irgendwie unser Motor. Es ging aber auch um eine Neugier. Also ich wollte einfach mehr wissen. Es reicht ja nicht nur Schauspieler zu sein. Ich wollte halt auch mehr vom Leben wissen, wollte mehr reisen, auch mehr in mich selber reisen. Und da kam ich dann irgendwann zum Yoga, weil mir das sehr nahe lag, irgendwie dieser Buddhismus, auch die Beschäftigung mit Buddhismus, das gefiel mir sehr, weil ich bin ja aufgewachsen in einem Haushalt, ich bin ja evangelisch getauft worden, bin dann irgendwann aus der Kirche ausgetreten und habe so im Elternhaus immer so dieses, eigentlich die Kirche immer als sehr dunkel empfunden, ne? Auch Religion und so. Und da kam mir dann der Buddhismus sehr gelegen, weil ich den Buddhismus als sehr hell empfand, als so eine helle Geschichte, ne? Ohne so diesen Druck, den es in der Kirche gibt. Ne? Also alleine schon eine Kirche zu betreten, man fühlt sich sofort klein. Man muss immer leise sein und so, als ob da irgendwie eine große Macht auf einen runterdrückt. Ne? Und das, da hatte ich schon so dieses Gefühl von, ja, Religion ist schon ein bisschen Opium fürs Volk. Also man berauscht die so ein bisschen, aber kann dann auch gut mit ihnen spielen und sie gut lenken.
Und dann gab es diese berühmte Begegnung mit dem buddhistischen Lehrer, wo ja in der Presse immer stand, oh, Guru. Ja. Aber das war, glaube ich, für dich tatsächlich auch so eine Initialzündung.
Lama Ole Nydal ist ein Lehrer, ein Lama der Kamakagyu-Linie, der Diamantlinie des Buddhismus. Und er lehrt halt die Lehre der Kamakagyu-Linie bis hin zur Pova, also bewusstes Sterben. Und dort war ich immer in Kassel. Da sind wir immer Fallschirmspringen gegangen. Also das lernte ich ja noch bei Action Concept damals beim Clown. Und dort gingen wir mal Fallschirmspringen und hatten eben diese Pova. Und irgendwann sah mich so ein bisschen so verkrampft, die Schultern. Und er sagte, Mensch, was ist denn los? Entspann dich mal ein bisschen. Und da sagte ich eben, ja, es sind halt diese Schuldgefühle mit den Kindern und so. Und er fragte mich dann, sind die Kinder alle gesund? Er sagte, ja. Ja, was willst du mehr? Und damit hatte er völlig recht. Ja, klar.
Ja.
Darüber kann man einfach froh sein. Die Kinder sind alle gesund, es geht ihnen gut. Es gibt so einen wunderbaren Satz von Sogyal Rinpoche, der hat mal gesagt, wenn du dein vergangenes Leben sehen willst, dann sieh, wo du jetzt stehst. Und wenn du deine Zukunft sehen willst, achte von jetzt an auf jeden Gedanken. Da muss man muss da hinkommen, diese Momente wirklich wahrzunehmen. Also sei es, wenn man mit seinen Lieben ist, wenn man mit seinen Kindern ist. Ne? Wir sind ja oft immer so, das ist, wenn wir aufstehen, sind wir schon beim Mittagessen. Wenn wir essen, sind wir schon beim nächsten Termin. Also wir sind immer voraus. Ne? Und wir sind nie da, wo wir gerade sind. Das, was wir gerade tun, sollten wir auch dann genussvoll erleben. Aber wir leben halt in so einer Gesellschaft, es gibt Speed, 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 schneller, schneller, höher, höher, weiter. Also das Wort Wirtschaftswachstum macht mich schon immer irre, weil wir immer wachsen müssen, wachsen müssen, wachsen müssen. Ja, aber wohin denn? Wohin soll es denn gehen? Ne? Und diese wahnsinnige Eile, dieses Tempo, was wir haben, da kommen unsere Seelen manchmal gar nicht hinterher. Ne? Und irgendwann gibt es so ein Ausgebranntsein, dieser Burnout, der ist dann unvermeidbar, weil wir einfach nicht mehr im Hier und Jetzt und in aller Ruhe mal einfach so ein Om machen können.
Und da hilft aber der Buddhismus unter anderem.
Ja, es hilft. Natürlich hilft der Buddhismus, weil er ist ja keine Religion in dem Sinne, die dir was vorschreibt, die dir ganz klar sagt, das und das hast du zu glauben, das hast du zu glauben, der andere Glaube ist schlecht, sondern der Buddhismus ist eine Erfahrungsreligion. Man sagt ja auch so, der Meister lehrt den Schüler und testet den Schüler 7 Jahre und nach den 7 Jahren testet der Schüler den Lehrer. Also man überprüft alles, was man erlebt. Also nach meiner Erfahrung, das, was ich da erlebe, das kann ich auch glauben. Ich muss nichts glauben, was mir irgendeiner erzählt. Warum denn?
Du hast einen Tag nach mir Geburtstag, nämlich am 18. Februar. Bist du ein typischer Wassermann?
Ich glaube schon, ja. Ich bin so ein Freiheitsliebender, so doch, ja. Auch im Grunde kreativer Mensch.
Idealist,
brennst absolut.
Brennst für das, ja, was du machst?
Ja. Ja, auch sehr euphorisch, teilweise zu euphorisch. Aber ich halte mich schon für einen typischen Wassermann, ja.
Und das Glas ist immer halb voll.
So richtig, genau. Ja, das ist wirklich so. Ich bin aber dann auch von Natur aus ein absoluter Optimist. Das heißt, es kann noch so dunkel sein. Ich werde immer noch irgendwo ein Licht erkennen und ich werde immer noch irgendwo einen Grund zum Lachen finden.
Wassermann eben.
Ja. Ja, das hilft mir zu überleben, ne? Absolut, also auch in den ganz dunklen Zeiten, die es ja durchaus auch gibt und gab.
Was ich auch ganz spannend finde, du beschäftigst dich mit Face Reading, also ja. Gesichter lesen.
Das ist so entstanden, mein Freund Thomas Anzenhofer, der damals beim Clown den Piloten spielte, den Dobbs, der hatte einen Freund, Warner Zohari. Und Warner Zohari war damals Vorstand einer der größten Immobilienfirmen, der GAGWA, und sah irgendwann im Fernsehen einen Mann, der aus 100 Menschen den Polizisten raussuchen sollte. Und hatte dafür, glaube ich, eine Stunde Zeit und machte das auch, fand den auch. Und hat er gesagt, was, den muss ich mal kennenlernen, das will ich mal wissen, was macht der. Und hat den zu sich geholt und der sollte ihn mal lesen, sollte ihm was erzählen. Weil Warner ist so einer, der schon sehr bodenständig ist und der glaubt an das, was da ist und nicht das, was ihm da irgendeiner esoterisch vielleicht zu vermitteln versucht. Mhm. Und dieser Mann sagt ihm dann, und irgendwann haben sie Geige gespielt. Und Warner sagte, das kann man nirgendwo nachlesen, das gibt es nirgendwo im Netz, gibt es keine Informationen darüber. Und das hat er eben aus ihm herausgelesen. Weil Warner bestätigte dann, er ist mit seinem Vater damals in so eine Musikschule gegangen und sollte sich ein Instrument aussuchen und hat sich tatsächlich für die Geige entschieden, weil sein Ehrgeiz so groß war. Er will das schwerste Instrument spielen, was es gibt. Ja, und das war so ein Ausdruck seines Ehrgeizes und so weiter und so fort. Und Warner hat sich dann damit beschäftigt. Und hat mich gefragt, ob mich das interessiert. Und ich so, klar. Und
hab total
dann,
spannend.
Hab dann bei ihm so einen Kurs gemacht. Und es ist natürlich, es hat auch so eine unglaubliche Logik. Ne? Also unser Gesicht, unser Kopf, auch unsere Kopfform verändert sich ja im Laufe des Lebens. Warum ist das so? Jeder benutzt mehr oder weniger bestimmte Gehirnareale. Ne? Und das bedeutet Wärme, also Ausdehnung. Und das, was nicht so genutzt wird, dehnt sich eben nicht so aus. Und das bestimmt unter anderem auch die Kopfform. Dann die Gesichtsmuskulatur. Die meisten Muskeln haben wir im Gesicht. Und je nach unserer Stimmung oder je nach all den Dingen, die uns im Leben passieren, schreibt das Leben einfach mal diese Furchen, Falten und so weiter in unser Gesicht. Und das drückt einfach etwas aus. Und danach kann man Menschen tatsächlich also beurteilen, man kann sie erkennen, man kann mehr sehen und es führt zu einer unglaublichen Toleranz, zu viel mehr Toleranz. Wenn man zum Beispiel einen Menschen vor sich hat, wo man weiß, wo man sieht, der ist wahnsinnig kritikempfindlich, kann ich natürlich darauf eingehen und kann mit meiner Kritik anders an ihn herantreten, als wenn ich ihn damit zuballere. Ne? Also das ist so ganz, ganz grob mal beschrieben. Und wenn man sich da im Detail mit beschäftigt, kann man im Grunde das ganze Leben aus einem Menschen herauslesen. Bis zu den Themen, die ihn beschäftigen. Ne? Es gab ja dieser Herr Schneemann, der war auch damals, glaube ich, beim FBI oder so eingeladen. Da hatte man 10 Bilder von Schwerverbrechern im Profil und en face. Und er hatte eine Stunde Zeit und beschrieb dann nach dieser Stunde das Leben dieser Menschen bis hin zu der Art, wie sie die Verbrechen begangen haben. Und das stimmte auf den Punkt. Das ist schon interessant.
Unglaublich,
ne? Ja. Ja, weil wir gehen immer so daran, wir denken immer, ach komm, ich habe eine gute Menschenkenntnis, so aus dem Bauch raus, ne? Und wir haben ja dann immer, wenn wir so ein Seminar machen, kommen ja immer am jeweiligen Sonntag dann immer, kommen immer Gäste, die gelesen werden, jeweils auf der Stufe der Ausbildung. Mhm. Ne? Und die meisten denken immer, ach komm, so ein bisschen wie Handlesen und so. Da sitzen einige danach völlig schockiert und völlig platt da und denken, das kann nicht wahr sein, dass ein Mensch, der mich nie zuvor gesehen hat, der nichts von mir weiß, plötzlich mir meine tiefsten inneren Dinge erzählen kann. Und es trifft immer, es trifft immer. Also ich hatte jetzt letzten Sonntag wieder am Sonntag eine Analyse mit jemandem, die saß auch vor mir und fiel tatsächlich vom Glauben ab, was man alles erkennen kann. Ne?
Ich glaube, ein ganz wichtiges Merkmal ist auch die Nase.
Ja, die Nase erzählt natürlich sehr viel. Ja, warum? Weil man muss das mal ganz bewusst mit sich mal machen. Wenn ein Mensch den Raum betritt, was sieht man als erstes? Das ist die Nase, weil sie natürlich hervorsteht. Und die erzählt viel, die Ohren, ach, alles erzählt eigentlich eine ganze Menge über den Menschen. Aber es sind ja nicht nur die einzelnen Punkte, man muss sie dann zusammenbringen mit den anderen. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Und das macht großen Spaß, weil man hat im Grunde nie wieder Langeweile. Weil du guckst dir Menschen an in der U-Bahn oder in der Gaststätte oder egal wo du bist und liest einfach unglaubliche Geschichten. Das ist echt großartig.
Du hast in vielen Arztserien gespielt, in vielen Krimis, oft die Ermittler und wie im Großstadtrevier auch einen Bösen.
Ja,
ja. War das mal so eine Art Befreiung, so eine Art Therapie?
Absolut, das ist immer so. Das ist ja immer so, das ist immer wie so eine kleine Therapie, wenn man so einen Bösen spielen darf. Man kann so mal alles rauslassen, was so an Bösartigkeit in einem steckt. Und das ist ja so, es steckt ja alles in uns. Ne? Also das muss man nur einfach mal wieder aktivieren und so kann man so ein bisschen Reinigung betreiben. Ne?
Und dann ist auch wieder
so,
gut.
Ja, das ist wie so an Boxer gehen und mal alles rauslassen und dann kriegt man auch noch Geld dafür. Das ist schon toll, ja.
Du drehst viel im Norden, lebst aber in Berlin.
Ja, ich lebe in Berlin, ja. Das wird auch so bleiben.
Was verbindet dich mit unserer Stadt? Was liebst du an der Stadt?
Berlin ist für mich, ich sag immer so, Berlin ist wie eine Mutter, Berlin ist wie eine Hure, Berlin ist wie eine unglaublich schöne Geliebte, Berlin ist wie ein dreckiger Freund, also Berlin ist so alles, Berlin ist so komplex und so riesig und so unterschiedlich und so kreativ. Also ich kann mir keine andere Stadt in Deutschland vorstellen, wo ich leben möchte. Ich mag diesen Puls in Berlin. Auch hat man hier so seine Ruhe. Die Leute interessiert es nicht, wie du rumläufst. Du kannst rumlaufen, wie du willst. Und wenn du den ganzen Tag in deiner Jogginghose oder im Schlabberlook rumläufst, das interessiert keine Sau. Und das mag ich so.
Leben und leben lassen.
Absolut. Das ist so eine tolerante Stadt.
Hast du so einen Lieblingskiez, wo du dich gerne aufhältst?
Kann man nicht sagen. Ich habe ja überall gewohnt im Grunde. Also ich habe ja von Lichtenberg angefangen, wo ich ja groß geworden bin, über Friedrichshain, Prenzlberg, ich war in Zehlendorf, ich war in Steglitz, ich war eigentlich überall. Jetzt bin ich gerade wieder am Prenzlberg gelandet. Ich kann nicht sagen, so ein Lieblingskiez. Also ich bin überall irgendwie mal gerne.
Bezeichnest du dich denn als Berliner oder als Magdeburger?
Nee, als Berliner. Also das muss ich schon sagen. Jetzt bin ich seit 42 Jahren in Berlin, jetzt darf ich mich auch Berliner nennen.
Wa? Ich möchte auch mal sagen, das hört man.
Ja, das hört man. Mir wird immer gesagt, du musst mal ein bisschen aufpassen. Wenn ich so entspannt bin, dann kommt das Berlinerische bei mir durch. Da versuche ich mich immer zusammenzureißen. Aber so rutscht dann immer wieder durch.
Seit 2012 bist du ja der Finn Kiesewetter in der Krimiserie Morden im Norden. Was macht den Erfolg dieser Serie?
Ich glaube, das ist die Konstellation. Also das ist einfach die Konstellation zum Beispiel also mit Ingo und mir. Also Ingo, wir
Naujux.
Ingo Naujux, genau. Und wir sind ja auch gut befreundet miteinander. Und es macht einfach eine unglaubliche Freude, mit Ingo zu spielen, weil wir uns gegenseitig auch so hochschaukeln können und weil wir einfach absolut uneitel sind. Also wenn er mir sagt, du, was hast denn da jetzt gerade gespielt, das hört sich aber komisch an oder das glaube ich jetzt nicht, ja, dann spielt man es anders, dann nimmt man das auch an. Und so ist es umgekehrt bei Ingo auch und da können wir uns wunderbar ergänzen. Ich glaube, und das kommt auch rüber so.
Ja,
und das spürt man, dass wir da auch so eine Freude dran haben und das macht eben schon eine Menge aus.
Und er ist ja eher so der Kopfmensch in der Serie, du der Bauchmensch. Bist du im richtigen Leben auch eher Bauch?
Ich bin auch eher Bauchmensch, ja. Wobei mir manchmal dann beim Bauchsein der Kopf im Wege steht. Also ich bin dann so einer, kann mich nie entscheiden, weil ich bin dann so am Vergleichen ohne Ende und traue dann meinem Bauchgefühl manchmal nicht. Und am Ende ist es dann immer so, hätte ich doch mal auf meinen Bauch gehört.
Bist du ein Perfektionist?
Ja, schon. Das ist zum Beispiel auch bei diesem Face-Reading oder bei, ich habe so viele Sachen gelernt, habe auch Thai-Yoga-Massage gelernt und so eine Dinge. Ich habe es immer nicht angewendet, weil ich immer Angst hatte, Fehler zu machen. Bis mir dann eben Warner auch sagte, also mein Lehrer sagte, na Junge, ohne die Fehler wirst du nicht lernen. Du musst doch mal daneben hauen. Und das ist genau der Punkt. Davor habe ich immer dann so einen Schiss gehabt. Und ich sagte, oh, ich will das aber nicht. Aber natürlich müssen wir ohne Ende Fehler machen, damit wir es richtig lernen. Mhm. Also es geht gar nicht anders.
Irgendwo hast du mal gesagt, deine Schwäche oder eine deiner Schwächen sei Faulheit. Wie macht sich die denn bemerkbar?
Ach, ich sage mal so, das ist, glaube ich, eine Schwäche, die meisten haben irgendwie. Also, da bin
so
ich
der innere Schweinehund.
Natürlich, ja, der innere Schweinehund. Wenn man einfach, ich sage mal so, man hat frei und eigentlich sollte man Sport machen und ja, da hat man keine Lust aufzustehen, dann will man einfach nicht und dann sagt, ach komm, ich mach's eine Stunde später, dann wird's noch eine Stunde später, ach komm, ich mach's morgen. Also das ist so das Typische, klar. Natürlich, wenn man rumliegen darf, dann will man es auch machen, ne? Aber ich muss mich dann manchmal schon zusammenreißen und sagen, los jetzt, Junge, raus mit dir. Gab dann so Zeiten, wo man sich dann sehr gehen lässt, bis man es dann gesehen hat und dann war es dann schon wieder zu spät. Also zu spät, um das Gehaltene, also kommt halt die kleine Wampe durch und dann kommt eben da das Fett und das will man natürlich nicht. Das ist dann das Ergebnis dieser Faulheit. Ne? Und dann habe ich aber dann wieder Phasen, wo ich dann so wieder ins Extreme gehe, wo ich das dann versuche wieder auszugleichen. Ja. Aber das liegt eben ein bisschen so an meiner Faulheit, an diesem Schlendrian, den ich dann oft habe.
Was muss eine Rolle haben, dass sie dich packt, dass du sagst, ja, die will ich machen?
Ja, die muss authentisch sein. Also es gibt ja so Geschichten, die man im Fernsehen sieht, wo du sagst, was reden die denn da? Ne? Also es muss einfach ein authentischer Charakter sein, eine Geschichte, die einen interessiert. Ne? Eine schöne Geschichte, die voller Widersprüche ist. Also das ist ja mal so, dass einen Bösen zu spielen, indem man nur böse ist, ist langweilig. Ne? Also man muss, wenn man so einen negativen Charakter hat, muss man sich so viele positive Eigenschaften suchen, wie gibt, um das einfach mehr widersprüchlicher zu machen. Ja, es muss einfach rund werden, weil wir sind nicht alle nur gut oder nur böse. Wir haben alles in uns und das muss man versuchen, dann eben als Widerspruch in so eine Rolle zu packen. Und so ist es eben auch in Geschichten. Wenn eine Geschichte diese Widersprüche hat, dann reizt sie mich sehr.
Morden im Norden.
Finn will ja mal so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Lars versucht ihn dann immer ein bisschen zu bremsen. Und dann haben wir da noch die Staatsanwältin, von der ich dann ordentlich auf die Mütze kriege, wo ich mich dann aber auch noch ordentlich wehre. Mhm. Ja, und zudem kommt die Julia Scheffler, die aber auch mit draußen ermittelt. Also auch wieder eine völlig andere Farbe, eine völlig andere Figur, die immer vom Lars Engel unterschätzt wird. Ich verteidige sie dann immer und sage, behandle dich immer so, als wäre sie ein kleines Mädchen, das ist eine erfahrene Frau. Und die haut uns dann auch schon mal ein paar Dinger vor die Füße, wo wir merken, wow, wir sind doch ein bisschen sehr oldschool.
Und es soll auch ernsthafter sein. Wie macht sich das denn in den Fällen bemerkbar?
Na gut, wir starteten ja mal unter dieser Dachmarke heiter bis tödlich. Ne? Wobei wir uns nie auf dieses heiter so draufgesetzt haben, weil wir haben eigentlich die Fälle schon immer sehr ernst genommen. Allerdings, jetzt sind die Fälle, sie werden härter, sie werden realistischer. Sie beschäftigen sich auch mit aktuellen Themen wie Flüchtlingsproblematik, Mobbing, Internet und so weiter. Und insofern, es ist nicht mehr so dieses Geplätscher am Vorabend. Ne? Also es geht schon hart zur Sache teilweise.
Ich kann mir vorstellen bei euch, wenn ihr zusammen spielt, dass es da auch wunderbare Anekdoten vom Set gibt.
Ach, da gibt es so viele Anekdoten. Ich mache ja immer, das kann man sehen auf meiner öffentlichen Facebook-Seite, ich habe ja immer so am Set so kleine Filmchen gedreht. Ne? Ich habe ja immer so einen Spaß dran mit so einem Videoprogramm. Mache ich immer lustige Filme mit Ingo zusammen und mit dem Team. Und die habe ich da mal draufgepackt auf die Seite. Kann man sich gerne mal angucken, unter den Videos zu finden. Wir haben wahnsinnig viel, wir lachen so viel am Set. Also da gibt's so, wir kommen ja auch immer beide, Ingo und ich, wir kommen immer mit sehr guter Laune dahin zum Set, weil es ist auch eine Verantwortung, die man hat, als Hauptdarsteller logischerweise das Team auch ein bisschen hochzuhalten. Ne? Also wenn man da so als Diva anmarschiert und immer schlecht gelaunt ist, das kommt, glaube ich, nicht gut und das hebt auch nicht wirklich gerade die Motivation der Leute. Und insofern sind wir da sehr witzig auch und haben natürlich die ganzen Versprecher. Ach, da gibt's so viele Geschichten über Versprecher und da kann man jetzt gar keine Anekdote einzeln rausholen. Es gibt ja auch so Outtakes, die kann man, glaube ich, sehen. Auf der ARD-Seite sind die zu finden, unter Morden im Norden, da sind so ein paar Outtakes drin. Ich glaube, ich habe das auch auf meiner Seite bei Sven Martinek bei Facebook gepostet. Da gibt es schon lustige Anekdoten, ja. Also alleine, wenn jemand cool die Waffe zieht und dann fliegt das Magazin raus, ne? Das sind dann so Sachen, dann war es das mit dem Take, dann kann man das nochmal machen.
Und dann gibt es auch diese berühmten Lachkrämpfe, wo man einfach nicht mehr über diese eine Stelle kommt, immer wenn man...
Das ist manchmal echt so schlimm, weil man kann das nicht, also man kann ja nichts dafür. Das hat ja auch immer viel mit so einer Anspannung zu tun. Wenn so ein Drehtag sehr lange ist, dann gibt es so eine gewisse Müdigkeit. Und dann gibt es so, das sind manchmal so ganz lächerliche Dinge, wo man sich am Ende fragt, wieso musste ich da so lachen? Aber ich weiß noch, da war irgendwann unser Gerichtsmediziner, der sollte sagen, er hatte keine Antidepressiva-Intus und sagte aber, er hatte keine Antidepressiva in sich. Und da habe ich gesagt, Antidepressiva, das ist das neue Medikament für Filmschaffende, ne? Antidepressiva. Oder Ingo sagte irgendwann mal, wir haben das Opfer vom Handy gefunden. Muss sagen, wie? Es ist ja auch irre, in der heutigen Zeit stimmt das ja sogar, der Satz, ne? Das Opfer vom Handy sind wir irgendwie alle, ne? Er sollte natürlich sagen, wir haben das Handy vom Opfer gefunden. Und immer, wenn man dann wieder an den Punkt kommt, weil man es natürlich nochmal drehen muss, muss man vorher schon anfangen zu lachen. Und dann ist das aber so, dass man immer wieder lachen muss, weil man ja immer wieder in die neue Anspannung geht, statt es einmal auszulachen, richtig wegzulachen. Die Zeit hat man aber nicht. Dann lacht man schon wieder so viel, dass hinter der Kamera die Leute schon genervt sind, weil die finden das dann nicht mehr lustig und irgendwann wird es dann anstrengend und dann entsteht immer so eine ganz komische Stimmung, also die dann, wo man denkt, ja, ich kann aber nichts dafür, ich muss so lachen. Ne? Da gibt es so viele, kann man gar nicht alle aufzählen, wie viele davon schon erlebt haben.
Stehen sonst noch spruchreife Projekte an, über die du schon reden möchtest?
Das ist erstmal ein bisschen tranquilo, ein bisschen runterkommen, vielleicht mal einen kleinen Urlaub noch machen, mal sehen.
Sven Martinek, danke, dass du da warst.
Weiter viel Erfolg. War mir eine große Freude. Dankeschön.